Dazu muss man wissen, dass ich in einem Elektrorollstuhl sitze und unter anderem für den Transfer aus dem Rollstuhl auf Hilfsmittel angewiesen bin, wie einen Patientenlifter zum Beispiel, mit dem ich dann aus dem Rollstuhl gehoben werden kann.
Willkommen zu Teilhabe Digital. Mehr Wissen, mehr Mitmachen. In diesem Podcast sprechen wir über Behinderung, Teilhabe und die Frage, wie wir unsere Gesellschaft gestalten können, damit alle Menschen dazugehören. Heute starten wir mit einer Frage, die auf den ersten Blick vielleicht ungewöhnlich klingt. Bin ich behindert oder werde ich behindert? Stellt euch vor, ihr möchtet spontan ein Wochenende verreisen, um Freunde zu besuchen. Ihr sucht euch eine Zugverbindung raus, bucht ein Hotel und fahrt in eine andere Stadt. Für die meisten Menschen ist das vor allem eine Frage der Zeit und des Geldes. Für andere Menschen beginnt an genau diesem Punkt eine ganz andere Planung. Dennis ist Mitte 30, berufstätig und nutzt einen Elektrorollstuhl. Für manche Reisen benötigt er einen Lifter, ein Hilfsmittel, das ihn beim Umsetzen unterstützt.
Ich habe vor ein paar Jahren mal einen Städtetrip geplant, den ich mit der Bahn machen wollte und mit einer einzelnen Begleitperson. Und ich habe dafür dann extra ein barrierefreies Hotel rausgesucht und alles und auch die Bahnverbindungen so geplant, dass ich auch dann mit Assistenz problemlos in den Zug komme. Und habe dann aber festgestellt, ich kann ja in der Bahn gar nicht meinen Patientenlifter mitnehmen, weil der viel zu groß ist. Und dann wollte ich mir einen Patientenlifter mieten für dieses eine Wochenende. Und dann wurde mir gesagt, dass die aber nur wöchentlich vermietet werden. Und ich hätte dann 200 Euro für eine ganze Woche bezahlen sollen, obwohl ich den Lifter ja nur ein oder zwei Tage gebraucht hätte. Ja, daraufhin habe ich dann den Städtetrip dann doch abgesagt. Und so konnte diese Reise leider nicht stattfinden.
Für einen kurzen Ausflug muss ein solches Hilfsmittel oft für eine ganze Woche gemietet werden. Das verursacht zusätzliche Kosten und macht spontane Reisen natürlich schwierig.
Es gibt teilweise Ferienwohnungen, die solche Hilfsmittel schon integriert haben. Aber wenn du jetzt auf normale Hotels angewiesen bist, dann gibt es da echt nur die Möglichkeit, eine Begleitperson mitzunehmen, die in der Lage ist, mich aus dem Rollstuhl zu heben beispielsweise. Also damit kann man sowas dann natürlich auch umgehen. Ich habe mittlerweile gelernt, dass es zumindest kleinere Patientenlifter gibt als meinen, die dann teilweise auch faltbar sind und solche Dinge, sodass man sie einfach leichter transportieren kann. Und dann muss man halt nur noch das richtige Hotel finden, weil da ist es dann wieder wichtig, dass die Betten, also die Bettgestelle, die Füße unter dem Bett eine bestimmte Höhe haben, damit man mit dem Lifter unter das Bett fahren kann. Das muss man dann auch noch wieder bedenken. Aber ja, es ist schon möglich. Man muss halt nur dann nach den passenden Hilfsmitteln schauen und die im Vorfeld dann halt irgendwie zur Not über die Krankenkasse organisieren.
Was für viele Menschen selbstverständlich erscheint, wird plötzlich zu einer organisatorischen Herausforderung. Nicht, weil Dennis nicht reisen möchte, sondern weil die Rahmenbedingungen es einfach erschweren.
Also, ja, das war natürlich schon sehr belastend. Vor allem, weil es auch relativ kurz vor dem Trip war, als mir das dann bewusst wurde, okay, das klappt jetzt alles nicht. Also ich glaube, das, was mich daran mehr belastet, wäre die psychische Belastung. Weil es ja doch schon irgendwie blöd ist, wenn man jedes Mal eben auf eine Sonderlösung angewiesen ist, um an Veranstaltungen teilnehmen zu können beispielsweise. Aber der Zeitaufwand und die ganze zusätzliche Planung, die dafür erforderlich ist. Also ich glaube, das ist den meisten Menschen tatsächlich einfach gar nicht bewusst. So, man bekommt da meistens halt sehr erstaunte Reaktionen. Und ja, ich erlebe schon öfter mal, dass ich Leuten das erklären muss, dass sowas wie Reisen für mich eben nicht so einfach spontan machbar ist, weil man alles sehr genau planen muss und dann auch meistens drauf zahlen muss.
Vielleicht liegt genau hier der Unterschied. Viele Jahre wurde Behinderung vor allem individuell betrachtet. Die Frage lautete, was kann ein Mensch nicht? Heute wird zunehmend eine andere Frage gestellt. Welche Hindernisse verhindern Teilhabe? Denn manchmal ist nicht die Behinderung selbst das größte Problem, sondern die Umwelt. Die fehlende Information, der kaputte Aufzug, die nicht zugängliche Unterkunft oder Strukturen, die nicht für alle Menschen mitgedacht wurden.
Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass es viel mehr Kennzeichnung von Barrierefreiheitsfeatures gibt und dann auch wirklich spezifische Informationen, also sind jetzt die Betten unterfahrbar beispielsweise, wie breit sind die Türen in dem Hotelzimmer, wie breit ist die Tür vom Badezimmer, das sind alles so Infos, die man sehr sporadisch auf Hotelwebsites findet. Und was mich immer ganz besonders nervt, ist, dass man barrierefreie Hotelzimmer meistens telefonisch buchen muss, weil die barrierefreien Zimmer halt nicht über die normale Webseite verfügbar sind. Das ist nochmal eine zusätzliche Barriere für Leute, die zum Beispiel Angst vor dem Telefonieren haben.
Auch Informationen können Barrieren sein. Viele Hotels zum Beispiel werben mit barrierefreien Zimmern. Doch oft ist nicht klar beschrieben, was das konkret bedeutet. Und häufig lassen sich diese Zimmer auch nicht online buchen. Stattdessen muss telefonisch nachgefragt werden. Für viele Menschen mag das selbstverständlich sein. Für andere kann genau das eine zusätzliche Hürde darstellen. Barrierefreiheit beginnt deshalb nicht erst an einer Rampe. Sie beginnt schon sehr oft bei Informationen.
Auch bei der Bahn ist es nicht immer klar ersichtlich, welcher Zug jetzt barrierefrei ist und welcher nicht. Das ist zwar mittlerweile schon besser geworden, aber auch das könnte noch deutlich besser sein.
Ähnlich sieht es bei der Mobilität aus. Wenn nicht klar erkennbar ist, welche Verbindungen tatsächlich barrierefrei nutzbar sind, wird schon die Reiseplanung zur extremen Herausforderung. Für viele Menschen ist das nur ärgerlich. Für andere entscheidet diese Information darüber, ob eine Reise überhaupt möglich ist. Diese Beispiele zeigen etwas Wichtiges. Behinderung entsteht oft dort, wo Menschen auf Barrieren treffen. Genau dieser Gedanke findet sich heute auch in unserem Verständnis von Behinderung wieder. Eine wichtige Grundlage dafür ist die UN-Behindertenrechtskonvention. Sie betont, dass Menschen mit Behinderungen die gleichen Rechte haben wie alle anderen Menschen. Dazu gehört auch die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Deshalb geht es nicht nur darum, Menschen zu unterstützen, sondern auch darum, Barrieren abzubauen. Nicht nur am Menschen anzusetzen, sondern auch an der Umwelt. Auch beim Wohnen zeigt sich, wie wichtig die Umgebung ist. Dennis hat mehrere Jahre nach einer passenden, barrierefreien Wohnung gesucht. Dabei geht es nicht um Komfort, sondern eher um die Möglichkeit, den Alltag selbstbestimmt zu gestalten. Barrierefreie Wohnungen gibt es, aber oft sind sie schwer zu finden oder nicht ausreichend gekennzeichnet.
Ja, also das hat wirklich lange gedauert. Ich glaube, es müssen so 2-3 Jahre gewesen sein, bis ich dann endlich mal eine passende, barrierefreie Wohnung gefunden hatte. Deswegen hatte ich zwischendurch schon überlegt, nach Hannover zu ziehen. Aber da waren dann halt die Wohnungen so teuer, dass ich mir das kaum vernünftig hätte leisten können. Von daher war ich dann froh, dass ich dann letztendlich doch hier was gefunden habe. Aber das Angebot könnte auf jeden Fall auch größer sein. Und die barrierefreien Wohnungen könnten vor allem auch besser beworben werden.
Barrierefreie Wohnungen gibt es zwar, aber oft sind diese gar nicht ausreichend gekennzeichnet. Gleichzeitig gibt es viele kleine Hilfsmittel, die Selbstständigkeit ermöglichen. Oft sind sie unscheinbar, aber sie machen einen großen Unterschied im Alltag.
Ich nutze zum Beispiel zu Hause solche Greifer, die man vielleicht von so Müllsammelaktionen und sowas kennt, um halt einfach Dinge aufzuheben, die mir runterfallen. Das beste Beispiel dafür dürfte meine Fernsehfernbedienung sein, die mir einfach mehrmals die Woche irgendwie runterfällt. Und dann brauche ich halt selbst mit dem Greifer irgendwie so 1-2 Minuten, um das Ding wieder von der Erde aufzuheben. Aber ohne dieses kleine Hilfsmittel würde ich es halt gar nicht hinbekommen. Und ja, man hat dann irgendwann viele so kleine Gadgets. Ich benutze zum Beispiel auch gern so Flaschenöffner mit einem verlängerten Hebel quasi, damit es leichter ist, die Flasche aufzudrehen, mit weniger Kraftaufwand.
Zum Abschluss haben wir Dennis gefragt, wenn du eine Barriere einfach verschwinden lassen könntest, welche wäre das?
Ich glaube ganz einfach Stufen. Das ist tatsächlich das, was mich am häufigsten in meinem Alltag behindert, dass man durch eine Stufe irgendwo nicht reinkommt.
Die Antwort kommt mit einem Lachen. Und gleichzeitig steckt viel Wahrheit darin. Denn manchmal entscheiden genau diese scheinbar kleinen Hindernisse darüber, ob Menschen überall dabei sein können. Vielleicht lautet die Frage also gar nicht, bin ich behindert, sondern werde ich durch meine Umwelt behindert? Heute haben wir gesehen, dass Teilhabe nicht nur von einem Menschen selbst abhängt, sondern auch davon, wie unsere Umwelt gestaltet ist, welche Informationen verfügbar sind, welche Unterstützung es gibt und welche Barrieren Menschen begegnen. Doch was genau verstehen wir eigentlich unter Behinderung? Wer gilt als Mensch mit Behinderung? Und warum denken viele Menschen bei Behinderung noch immer zuerst an einen Rollstuhl? In unserer nächsten Folge schauen wir genauer auf verschiedene Formen von Behinderung. Körperliche, psychische, kognitive und auch unsichtbare Behinderung. Außerdem sprechen wir darüber, warum Behinderung heute anders verstanden wird als noch vor einigen Jahren und welche Rolle dabei Barrieren und Teilhabe spielen. Dazu sind wir im Gespräch mit Benji, einem Menschen mit Neurodiversität, und mit Fabian, dem Angehörigen eines Menschen mit Depression und Angsterkrankung. Gemeinsam sprechen wir über persönliche Erfahrungen, Vorurteile, Sichtbarkeit und die Frage, was ist Behinderung eigentlich?